Das Team Time Out ist insoweit wichtig, damit der richtige Patient am richtigen Ort die richtige OP kriegt. Verstehe ich mich blind mit dem Chirurgen? Und das ist das, was auch sehr viel Freude an dem Beruf macht, wenn man fast schon weiß, was der Chirurg braucht, bevor der Chirurg das braucht.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. Und wir starten jetzt gemeinsam in unsere 6. Staffel. Ich freue mich wirklich sehr auf viele neue Gesundheitsthemen, mit denen wir euch ja informieren, unterhalten, aber auch Mut machen wollen. Wir werden Tabus brechen, wir werden richtig ins Detail gehen, zusammen lachen, aber auch tiefgründig sein. Und das mit ganz, ganz tollen Schwerpunkten. Wir nehmen euch mit ins Traumazentrum. Wir werden über Hautkrebs sprechen, über Fußchirurgie. Wir haben eine Folge zu chronischen Schmerzen und passender Therapie, aber es wird auch um Digitalisierung in der Pflege gehen und wie wir dadurch den Gesundheitssektor voranbringen. Deshalb schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen. Ja, heute geht es um einen Ort, der hochsensibel ist, an dem Präzision und Teamarbeit entscheidend sind. Meistens nehmen wir ihn nur unter Narkose wahr und haben wenig Vorstellung davon, was dort wirklich passiert. Doch im Hintergrund, da arbeiten viele Menschen, die dafür sorgen, dass auch wirklich alles reibungslos abläuft. Und heute spreche ich mit zwei Experten, die den OP-Alltag wirklich hervorragend kennen. Hans-Werner Kohut, Leitung der OP-Pflege in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen und Mejed Wertani, OP-Koordinator und ebenfalls Leiter im OP, und zwar im Helios Klinikum Siegburg. Sie beide gewähren uns jetzt einen exklusiven Blick in ihre Arbeit und ich freue mich sehr, dass Sie beide gekommen sind. Hallo.
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 Ja, bevor wir fachlich gleich richtig einsteigen, würde ich gerne noch ein bisschen mehr über Sie erfahren. Herr Kohut, wenn Sie nicht gerade im Krankenhaus sind, wie entspannen Sie denn dann in Ihrem Alltag?
Entspannen im Alltag ist gar nicht so einfach. Ich habe 3 Kinder in 3 verschiedenen Alterskategorien. Mein Großer ist schon, der wird jetzt bald 18. Mhm. Meine Mittlere ist 12 und die Kleinste ist, die wird jetzt 4 nächste Woche tatsächlich. Da ist mit Entspannung gar nicht so viel los.
Das kann ich mir vorstellen. Da müssen Sie unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. So wie auch an der Arbeit.
Genauso.
Herr Wertani, als Koordinator braucht es natürlich viel Konzentration und Gewissenhaftigkeit im OP. Wie verbringen Sie denn Ihre Freizeit, um zu entspannen?
Sport.
Sport.
Sport ist bei mir ein großes Thema. Mhm. Ich habe in Tunesien Basketball viel gespielt, auch profimäßig. Die Gelegenheit habe ich nicht in Deutschland gehabt, weiter mich in Basketball zu entwickeln. Mhm. Zu Hause, Garten, Arbeit, die täglich zu erledigen bei einem Haus.
Mhm. Da fällt einiges an.
Da fällt einiges ein.
Ja, ich habe auch einen Garten, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist sehr meditativ, finde ich.
Ja, ja. Und viel Arbeit.
Viel Arbeit auch, genau. Aber es macht Spaß, das ist das Wichtigste.
Auf jeden Fall.
Dann steigen wir jetzt auch mal ins Thema ein. Normalerweise kommen wir ja nur in Ausnahmefällen und selten bei vollem Bewusstsein in den OP-Bereich. Und ja, bevor eine Operation beginnen kann, da sind natürlich verschiedene Vorbereitungen notwendig. Es gibt strenge Hygieneanforderungen und der Ablauf, der ist exakt geplant. Wie genau sieht denn so ein OP-Bereich aus und was passiert da alles zuvor?
Wenn man in den OP-Bereich hineinkommt, muss man zuerst durch eine Schleuse. Also man muss sich erstmal komplett bis auf die Unterwäsche entkleiden und neu einkleiden, den Schmuck ablegen, Uhren ablegen, die Haare bedecken und dann kann man überhaupt erst in den OP-Bereich hinein. Hände desinfizieren. Der OP ist halt ein hygienisch mit sehr hohen Anforderungen verbunden und genau so gehen wir damit um. Und es sind halt viele Sachen zur Vorbereitung, auch schon auf den OP-Fluren, Röntgengeräte, mobile, manchmal auch schon OP-Vorbereitung, also einmal Artikel, die vorbereitet werden müssen.
Mhm. Also das heißt, da steht auch vorher logischerweise alles bereit, dass Sie dann auch wirklich pünktlich und gut koordiniert loslegen können.
Genau, am Vortag werden die OPs vorbereitet für den nächsten Tag. Mhm. Im Moment ist das so, dass wir mit dem Steril sehr viel zu tun haben und so müssen wir natürlich auch gucken, dass alles rechtzeitig da ist, damit jede OP gelingen kann.
Mhm. Jetzt müssen Sie ja sicherstellen, dass auch die richtigen PatientInnen zur richtigen Zeit im richtigen OP-Saal liegen. Von der Planung bis zur Koordination der verschiedenen OPs muss da also alles aufeinander abgestimmt sein. Wie sorgen Sie denn da für die korrekte Zuteilung?
Ja, OP-Planung findet am meisten digital. Also das kann man in einer OP-Planung einen Tag davor bis 14 Uhr festlegen. Mhm. Die Ausnahme sind die Notfälle, die wir ja rein integrieren müssen. Nach 14 Uhr fängt schon die Vorbereitung, wie der Kollege gesagt. Man kann die Siebe, man kann die Einmalmaterialien in verschiedenen Körben vorbereiten für den folgenden Tag. Also da sind Maßnahmen, die man einen Tag vorher stattfinden, aber auch Maßnahmen, die man aktiv während die Eingriffe, ob das Gerätschaften, die notwendigen Gerätschaften, Röntgengeräte, Navigationssysteme, je nachdem muss man von einem Saal zu den anderen transportieren. Also findet schon viel Action. Mhm. Ich vergleiche den OP-Bereich bei mir im Kopf wie Formel 1. Ja, das kommt ein Auto und kommen 5 bis 6 Mitarbeiter und die müssen in kurzer Zeit präzise die Reifenwechsel alles vorbereiten, dass man weiterfahren kann. Mhm. Ja, das von einer Seite oder auch wie im Flughafen. Ne? Das bis vor das eine Flieger hoch, da sind Maßnahmen, die stattfinden, gucken, ob das wirklich, wie Sie gesagt haben, ob das Richtige passiert, im richtigen Saal. Das sind verschiedene Maßnahmen, ob das eine Checkliste, die berühmte Checkliste, die man zwischen Chirurgen und Anästhesisten stattfindet. Das nennt sich bei uns Team Timeout. Mhm. Also man startet erst, wenn die wirklich die Maßnahmen präzisen kontrolliert und das ist in mehreren Etappen. Mhm. Ja. Begrüßung der Patient in der Patientenschleuse, die kommen von der Station, von der peripheren Station, die kommen bei uns in der Schleuse. Die werden für einen kurzen Moment mit uns kommunizieren. Die können sich meistens nicht daran erinnern, mit wem die gesprochen. Mhm. Dieser kurze Moment ist für den wichtig, den Angst dem wegzunehmen. Mhm. Wir haben Kleinigkeiten, also wir haben Wärmeschrank, wo wir die Decken vorwärmen können. Die kommen schon mit wenig, also die haben eine OP-Hemd, also da haben wir Klimaanlage. Und kleine Belohnung oder so eine gute Erinnerung, diese Wärmedecke, die kann sich immer daran erinnern, oh, das hat mir gut getan,
ja, war angenehm, ich wurde auf zugedeckt. Der Haut. Ja.
Ja. Mhm. Und wir achten schon, ob das wirklich auch in kleinen Kreis geschleust, die Patienten, dass manche kommen aus Ländern, wo das für dem wichtig ist, dass nicht jeder dabei ist, wenn die vom Bett in den OP-Tisch kommen, das ist
sehr intimer Moment.
Sehr intimer Moment. Mhm. Und so gut wie möglich die Maßnahmen und schnell und präzise, dass man den Patienten von der Schleuse direkt in den Vorbereitungsraum oder Anleitungsraum für den Narkose Team übergeben können.
Mm. Und das ist auch ein sehr dynamisches Arbeiten. Ne? Sie haben es gerade schon geschildert, wenn dann doch ein Notfall reinkommt, aber am Tag zuvor war eigentlich der OP-Plan schon gemacht, dann müssen Sie natürlich schnell reagieren, dann müssen Sie auch dann schnell die richtigen anderen eventuell Hilfsmittel bereitstellen, oder?
Richtig, richtig. Also wir haben jetzt keinen OP-Saal frei für den Notfall. Mhm. Die Ressourcen sind schon eng kalkuliert. Mhm. Schon so, da eigentlich der Plan von den Vortag fasse ich mich im Kopf, schaffen wir das? Mhm. Ist das wirklich realistisch? Mhm. Ja, und einer von den wenigen, der immer an seinen OP-Plan glauben soll, ist der OP-Koordinator.
Ja.
Der muss noch die Chirurgen noch motivieren, teilweise, um das hinzubekommen. Mhm. Klar, das ist eng und wir müssen trotzdem dieser Notfall rein integrieren und wir müssen ein Leben retten. Mhm. Also es geht wirklich manchmal um Sekunden, gerade wie bei uns noch in herzchirurgischen Abteilung, wo wir auch Notfälle von außen bekommen, wo wir noch keinen freien Saal für ihn zur Verfügung, aber nicht, dass er trotz ist, muss schon irgendwie schnell organisiert. Also den nächsten freien Saal, teilweise den nächsten freien Räumlichkeiten, je nachdem, ob das auf Intensivstation stattfindet, am Bett oder auch im Schockraum.
Ja. Jeder OP-Eingriff hat ja unterschiedliche Dringlichkeitsstufen. Manche Fälle haben Vorrang, ganz klar die Notfälle sowieso. Aber natürlich, glaube ich, kommt es auch nochmal darauf an, welches Krankheitsbild da jetzt gerade vorliegt und operiert werden muss. Welche Faktoren spielen denn da eine Rolle, wenn es darum geht, OP-Pläne zu erstellen und die dann auch zu priorisieren?
Da liegen Welten zwischen Realitäten, was von einem Chirurg zu den anderen, von einem Mensch zu den anderen, von Berufsgruppen. Der eine sagt, es ist ein absoluter Notfall, er muss sofort da reingehen. Das ist, glaube ich, ein Notfall mittlerweile, ist ja klar, schon, da geht es um Leben und Tod. Aber die Dringlichkeiten schon von einem Mensch zu den anderen, von seiner Sicht, von seiner Abteilung, komplett anders. Mhm. Und steht der OP-Koordinator da und versucht dann halt zu vermitteln. Mhm. Ist das wirklich ein dringender Eingriff in den nächsten freien Saal oder in den nächsten 2 bis 4 Stunden? Kann er den nach den OP-Programm warten? Das sind schon Sachen, die man durch Kommunikations, durch Vertrauen in den Teams selber aufbauen muss. gerade schwierig von jemandem, der nicht medizinischer Hintergrund hat, also nicht ausgebildet oder keinen akademischen Abschluss, schon sehr schwierig selber zu entscheiden. Daher muss man vertrauten Personen zu sich holen, vertrauten Personen, mit denen gut kommunizieren können, um das zu wagen. Was sind die richtigen Schritte? Wie soll ich agieren? Das ist schon ganz, ganz wichtig.
Aber letztendlich klären Sie das dann mit Ihren KollegInnen, oder? Die auch operieren sozusagen.
Richtig, richtig. Ja. Mit allen Fachdisziplinen. Ja. Gerade derjenige, die Indikation stellt, ist schon für ihn wichtig, den Eingriff durchzuführen. Für ihn wichtig, seinen Patienten zu retten. Aber es muss auch fair bleiben. Mhm. Und die Fairness kann man nur gewinnen können mit den Berufsgruppen, mit dem kommunizieren, mit dem auch, je nachdem, welche Situation in seine Seite zu gewinnen, indem die ja auch sehen, wie viel Arbeit man leistet, um sowas noch zusätzlich so rein integrieren, wie gerade die Notfälle, wenn man sieht, ist keine freien Saal für Notfall. Wir haben keinen freien Team. Wir haben wirtschaftlich ist nicht möglich, dass wir einfach immer einen Notfallsaal bereithalten.
Ja. Ja, das zeigt einfach, dass Sie beide eine sehr hohe Verantwortung tragen in dem Bereich, wo Sie arbeiten. Und Hygiene ist ja auch ein absoluter Grundpfeiler im OP, Herr Kohut. Es gibt strenge Vorschriften und Kontrollen, um vor Infektionen zu schützen. Welche Anforderungen müssen denn da so jeden Tag erfüllt sein?
Die OPs müssen täglich, also müssen erstens zwischen den OPs natürlich hygienisch aufbereitet werden. Dann müssen die am Ende des Tages komplett mit Wänden abwaschen, alles gereinigt werden. Natürlich muss Sterilmaterial immer kontrolliert werden. Das ist auch ausschlaggebend. Wir haben auch persönlich darauf zu achten, auf unsere eigene Hygiene, also Fingernägelkurs halten, so wie eine Krankenschwester das halt normal auch macht. Mhm. Aber dreckige Fingernägel kann man im OP gar nicht gebrauchen, nee. Zum Beispiel.
Ja.
Also wir haben schon Hygienepläne überall hängen. Wir müssen die Hände chirurgisch desinfizieren mit einer gewissen Einwirkzeit. Der Hautschutzplan spielt auch eine große Rolle, weil man auch Einschränkungen hat. Es gibt viele Mitarbeiter, die, wenn die lange im OP gearbeitet haben, auch wirklich Probleme mit der Haut später bekommen durch dieses aggressive Desinfektionsmittel. Das wird aber schon mittlerweile alles besser.
Würden Sie sagen, besser im Sinne von, dass da jetzt pflegendere Mittel drin sind? Oder weil, also ich kenne das selber, im Winter sind meine Hände so trocken und das ist ja wahrscheinlich absolut gar kein Vergleich zu dem, was im OP passiert. Also. Ja,
tatsächlich sind die Mittel nicht mehr so aggressiv, wie sie es früher mal waren. Mhm. Wir differenzieren auch. Es gibt die extra Virozid sind, die man benötigt, wenn man mit Tuberkulosepatienten zum Beispiel arbeitet. Mhm. Für den Normalgebrauch sollte man die nicht so regelhaft nehmen, weil die doch wirklich die Haut stark austrocknen.
Mhm, ja. Sie haben ja auch bestimmte Abläufe und Rituale, die im OP immer durchgeführt werden, die auch dabei helfen, Fehler zu vermeiden, bevor die OP beginnt. Wir haben eben gerade schon mal ganz kurz über das Team-Timeout gesprochen, was eben Schritt für Schritt dann abläuft. Können Sie es noch mal ganz kurz zusammenfassen und vielleicht auch, ob es irgendwelche anderen Rituale gibt, die Sie immer so mit dem Team gemeinsam gestalten?
Also ein ganz wichtiger Schritt, den wir jeden Morgen machen, ist erstmal einen Saalcheck zu machen. Also wir gucken, ob alles da ist, ob alles funktioniert, ob die Säule funktioniert, auf dem der Patient nachher auf dem Tisch liegt, ob der Sauger funktioniert, ob die Hochfrequenzchirurgiegeräte funktionieren. Das ist erstmal der Saalcheck, damit wir überhaupt wissen, ob der Saal, also die Einheit, in der wir arbeiten, überhaupt funktioniert. Das Team Timeout ist insoweit wichtig, damit der richtige Patient am richtigen Ort die richtige OP kriegt. Mhm. Und damit man auch zum Beispiel die richtige Seite, das ist ein großer Fehler, der in Vergangenheit öfter passiert sein soll. Mhm. Ich habe es Gott sei Dank noch nicht erlebt, dass die falsche Seite operiert worden ist. Aber auch dafür ist das Team Timeout sehr wichtig. Mhm. Im Team Timeout ist auch wirklich so, dass alle im Team Beteiligten da sein müssen im Saal und auch alle innehalten in dem Moment. Und dann spricht auch nur einer und dann wird das einmal abgearbeitet.
Mhm. Ja, da müssen sie sich absolut aufeinander verlassen können und alle müssen hochkonzentriert sein. Die Aufgaben im OP, die ändern sich ja auch, je nach Art der Operation. Eine Herz-OP braucht natürlich andere Schritte zum Teil als eine Bauch-OP. Hier geht es also darum, verschiedene Aufgaben zu koordinieren und sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft. Was ist denn jeweils Ihre Aufgabe bei einer Operation und wie verändert sich das vielleicht auch je nach Fachabteilung?
Also es fängt eigentlich schon bei der Lagerung an und bei der Vorbereitung der Instrumente, weil jede OP fast ihre eigenen Instrumente benötigt. Man muss natürlich für ein Knie andere Instrumente bereitstellen als für eine Bauch-OP zum Beispiel. Mhm. Die Lagerung ist wichtig, Lagerungshilfsmittel, damit der Patient durch die Lagerung auch nicht zu Schaden kommt. Unsere Aufgaben sind dahingehend immer wieder unterschiedlich. Wir haben auch Spezialisten. Also wir haben in unserem Team zumindest Leute, wir können eigentlich alle alles, Aber es gibt natürlich immer jemanden, der gewisse Präferenzen hat. Ich habe einen Pfleger, der liebt es, orthopädische Prothesen zu machen. Mhm. Das ist dem sein Ding und der macht das super. Der bringt das auch den anderen bei und das ist der große Vorteil. Mein persönliches Ding ist zum Beispiel Adipositaschirurgie. Verstehe ich mich blind mit dem Chirurgen. Mhm. Und das ist etwas, was auch sehr viel Freude an dem Beruf macht, wenn man fast schon weiß, was der Chirurg braucht, bevor der Chirurg das braucht.
Ah, ja, verstehe. Also man denkt diese Schritte voraus und ist dann wirklich auch on point da, ne?
Also die schönsten OPs sind welche, wo man gar nicht sprechen muss. Mhm. Wo man wirklich das nächste Teil kommt und der Chirurg greift einfach hin und wir wissen sofort, was passiert. Mhm. Und das ist auch gut für den Ablauf und auch für die Geschwindigkeit im Ablauf.
Ja, glaube ich.
Wichtig sind natürlich noch andere Aspekte. Wir sind nicht nur dafür da. Und das ist ganz wichtig, weil das ist das, was die Allgemeinheit eigentlich denkt. Also die denkt, ein OP-Pfleger oder eine OP-Schwester steht da und reicht Besteck an. Zum einen sind es kein Besteck, sondern Instrumente, chirurgische Präzisionsinstrumente mitunter auch. Und wir kennen die alle. Wir kennen über 100 Instrumente, garantiert, wenn nicht 1000 Instrumente und ihre Bezeichnung und ihre Verwendung. Wir kennen Systeme, gerade bei Prothesen zum Beispiel sind es aufeinander aufbauende Systeme, die zusammengebaut, zerlegt, gebraucht werden. Und wir sind, und das habe ich damals von meiner Schulschwester gelernt, die mich damals ausgebildet hat, wir sind die Anwälte der Patienten. Mhm. Da, wo der Arzt nicht mehr hinguckt, gucken wir trotzdem noch hin.
Ja.
Und wir haben dann mitunter auch die Erfahrung zu sagen, nee,
nochmal
das
Neulage,
können wir nochmal,
ne?
Anders machen.
Verstehe, ja.
Das habe ich wirklich damals aus der Ausbildung mitgenommen. Mhm. Das sind ganz entscheidende Punkte. Es geht auch um, wenn man mit Hochfrequenzstrom arbeitet, muss man zum Beispiel aufpassen, dass der Patient keinen Kontakt zu Metall hat, weil es zu Verbrennungen kommen kann. Mhm. Das sind also Sachen, das sind so Details, auf die der Chirurg nicht immer achtet, die für uns aber ganz ausschlaggebend sind.
Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Wow, das ist echt spannend, vor allem auch in der Tiefe. Und wie Sie es gerade schon sagten, von außen hat man ja auch einfach keine Vorstellung davon. Jetzt gerade mit den Instrumenten, wie Sie es beschrieben haben, und den Überblick zu behalten und an was da alles wirklich gedacht werden muss in dieser Situation.
Es ist zum Beispiel auch so, Ärzte sind auch in Ausbildung. Und wir sind schon jahrelang dabei mitunter. Dann kann es auch passieren, dass der Arzt mal den OP-Pfleger fragt, war das jetzt so richtig? Oder dass man auch mal den Chefarzt darauf hinweisen sollte, Chef, da fehlt jetzt ein Schritt in der OP, die du da gerade machst. Und es ist, und das ist das Schöne, es ist so, dass die das dankbar annehmen. Mhm. Also zumindest in meinem Team kann ich das sagen, dass unsere Ärzte alle sehr kooperativ sind. Schön. Es soll, gab es früher wohl auch öfter, sehr cholerische Ärzte, die überhaupt nichts darum gegeben haben. Das ist so diese alte Schule, von der wir
sehr
aber eigentlich,
auch wahrscheinlich,
von der
ne?
wir mittlerweile aber sehr gut abgekommen sind, muss ich sagen.
Also das heißt, da wird auf Augenhöhe gearbeitet.
Genau.
Toll. Ja, so soll es auch sein. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Gerade wenn Menschen an einem Ort zusammenarbeiten und viele Menschen auch dann zusammenkommen, der so sensibel ist, dann muss natürlich alles gut strukturiert sein. Alle müssen synchron arbeiten, um den Eingriff erfolgreich und sicher durchzuführen. Wer arbeitet denn da alles gleichzeitig im OP-Saal und wer macht was?
Das sind verschiedene Berufsgruppen. Das fängt mit der OP-Pflege, Anästhesiepflege, Anästhesisten, Chirurgen. Je nachdem, welcher Fachdisziplin, gerade bei uns auch in der Herzchirurgie, jemand, der die Herz-Lungen-Maschinen fahren soll und kann, dann nennt man sich Kardiotechniker. Ganz wichtig auch unser Reinigungsdamen, die auch viel leisten. Die müssen unser Dreck sauber machen, die müssen den Saal vorbereiten für den nächsten Patient. Also merkt man, das ist jede Person, der bei uns im Team ganz wichtig. Und wie der Kollege schon gesagt, wir passen schon intern aneinander, so dass es jede, jetzt nenne ich keine Kontrolle, aber mit guter, gesunder Augenblick von weit, das macht schon die Erfahrung her. Oh, da haben wir die Neutralelektrode vergessen. Ja, das sind eigentlich unsere Hautaufgaben. Mhm. Als OP-Leitung, OP-Koordinator geht man von einem Saal zu den anderen und guckt, stimmt alle Hilfsmittel vorhanden, Gerätschaften vorhanden, genug Mitarbeiter. Je nachdem müssen wir Support holen von den anderen Sälen, wenn es Bedarf ist, wo schneller gehen soll, wo viel Arbeit ist. Man kann das intern zusätzlich noch koordinieren.
Das heißt, wenn Sie jetzt beispielsweise im OP stehen, merken Sie, brauchen da noch Verstärkung, würden Sie dann quasi, also wie kommunizieren Sie dann nach außen, zu sagen, hey, wir brauchen jetzt noch eine Person mehr beispielsweise?
Kommunikation findet zum großen Teil bei mir mit Telefon. Oder ein Schritt zu den anderen Saal. Wir haben zwischen die Säle Fenstern, wo wir sehen, was passiert in den anderen Säle. Und dann kann man auch den Support schnell holen. Und das hat man manchmal ein Gefühl für sowas. Man ist in den richtigen Moment, in den richtigen Saal, um zu merken, okay, da wird Hilfe gebraucht.
Ja.
Also das sieht man schon auch in den OP-Programm. Wo sind die Schwerpunkte von dem Tagablauf?
Ja.
Da, wo soll ich mich ein bisschen mehr fokussieren? Da macht man auch seine Einteilung von den Mitarbeitern her. Wo sind die Stärken? Wie das schon gesagt ist, gibt's natürlich Experten in jeder Fachdiszipline, weil die Experten mögen ihren eigenen Fachdisziplin, da setzen die zusätzlichen Kraft und Energie. Wir nennen die bei uns Mentoren. Mentoren oder Praxisanleiter. Praxisanleiter beobachtet das Ganze von oben. Die Mentoren sind in den verschiedenen Fachdisziplinen, das ist jetzt ob der Unfallchirurgie, Orthopädie, Herzchirurgie, Gefäßchirurgie, sind eigentlich die Kollegen, die auch die neuen Kollegen, die anlernen können. Manche, die sind noch in der Ausbildung, die brauchen einfach Support. Und die haben mehr Wissen, die haben mehr Praxis als wir, weil mit der Zeit verliert sich dieser feine Detail. Für mich ganz wichtig. Also wo ich angefangen habe, wie das schon gesagt ist, es macht Spaß, am Tisch zu stehen, um einfach mit dem Chirurg, wie soll ich sagen, einen Tanz zu erleben, ohne dass er was sagt, schon den Instrument in der Hand. Die Schritte, die er eigentlich schon in seinem Kopf vorbereitet, die sind schon längst in meinem Kopf. Dieser Überblick zu haben. Ja,
dieses sich blind verstehen, ne? Was Sie auch gerade beschrieben haben, Herr Kuth. Ja,
ja, das sind auch die Schritte, die ich sehe.
Ja.
Das sammelt man durch die Erfahrung, sammelt man durch viel mehr machen, das sammelt man durch auch Wissen. Ja, gerade Anatomie ist ganz wichtig. Welche Schritte macht gerade die Chirurg? Aber auch wichtig, wie man sein Werk zusammenbaut. Eine Knieprothese von einem Hersteller zu den anderen muss man zusammenbauen. Das kennt nicht jeder Chirurg. Der Chirurg kann sehr gut operieren, aber je nachdem nicht die Prothese zusammenbauen oder die Zielgeräte, die notwendigen Zielgeräte, der vertraut sich an uns.
Das heißt, Sie denken auch fachlich richtig mit, weil normalerweise hat man vielleicht das Bild, okay, da steht jetzt eine Chirurgin, die operiert jetzt gleich das Herz und macht das alles. Und da sind wir ja eben weg von dem Bild, Herr Kuth, was Sie eben beschrieben haben, dass Sie einfach nur anreichen. Nein, Sie sind fachlich involviert und wissen, was passiert, um eben dann beispielsweise da das nächste Instrument zu reichen. Ist das richtig?
So ist es.
Richtig.
Ja.
Das kriegt man auch beigebracht, gerade wenn man jetzt überlegt Richtung OTA. Da sind Leute, die 3 Jahre ihre Ausbildung fundiert in den OP-Bereich machen.
Operationstechnischer
Assistent hat sich jetzt schon die letzten Jahre vermehrt. Also wir bilden fast jedes Jahr 3 bis 4. Und wenn die täglich mit den OP zu tun haben, sind die einfach am Ende ihrer Ausbildung auch Experten. Ist anders, wenn jemand von der Krankenpflegeschule kommt, der hat schon einen ganz anderen Blick für die ganzen Sachen. Der hat diese Erfahrung nicht gesammelt im OP, der hat erst einmal noch Angst und Respekt vor dem OP-Bereich. Daher müssen wir auch bei ihm von null anfangen.
Ja, damit die Person Stück für Stück da Vertrauen und Routine bekommt, ne?
Richtig.
Gibt es so eine Art Mindestanzahl an Personen, die bei einer OP anwesend sein muss?
Also die OP-Pflege ist bei normalen Operationen mindestens zu zweit. Die Anästhesiepflege betreut den Anästhesisten. Wir sind also ein Team mit ihrem Arzt. Wir haben mindestens einen Chirurgen oder einen Facharzt, der die Operation durchführt. Je nach Größe der Operation gibt es natürlich dann auch mehrere Chirurgen oder Studenten, die mithelfen.
Also so 5 bis 6 Personen Minimum sind schon auch immer da, kann man so sagen, ne?
Ja, kann man so sagen.
Ja. Ja.
Das sage ich auch immer zu den Patienten, wenn die nervös sind. Niemals passen so viele Leute auf einmal auf sie auf wie jetzt gerade.
Ja, das glaube ich, ja. Ja, ich glaube, es ist schon deutlich geworden, ne? Die Arbeit im OP, die ist total anspruchsvoll. Die erfordert ein hohes Maß an Präzision und Engagement. Was begeistert Sie denn so an der OP-Pflege? Was macht Ihren Beruf so besonders?
Also zum einen ist natürlich das, was eigentlich jeder in der Pflege sagt, dass man Menschen helfen möchte. Und zum anderen ist das in der OP-Pflege auch wirklich diese Teamarbeit, die man da erleben kann. Das Zusammenspiel mit den Chirurgen, das Zusammenspiel mit dem zweiten OP-Pfleger im Saal und auch dieses Ganze drumherum mit der Anästhesie und alles macht zusammen eine bestmögliche Versorgung erst möglich.
Das Handwerk. Also mir gefällt schon seit immer die Unfallchirurgie, Orthopädie. Obwohl Herzchirurgie ist auch was Besonderes. Aber das finde ich schon sehr umfangreich. Es wird nie langweilig. Es entwickeln sich jährlich neue Systeme. Man muss immer up to date, man muss viel lesen, Fortbildung besuchen, die ganzen Instrumente, die sich täglich sich verändern, die Systeme und. Das Handwerk, sage ich einfach. Wenn jemand ein Handwerker begabt ist und noch sein Handwerk beherrscht, ist, wie gesagt, für mich Unfall-Shogi ist was Besonderes.
Mhm. Ja, apropos Handwerk, es gibt ja bestimmte Bereiche, da hat der Fachkräftemangel leider auch besonders starke Auswirkungen und der OP-Bereich, der gehört eben auch dazu. Wie spüren Sie das denn?
Extrem, extrem. Das macht die OP-Pflege besonders. Ich bin da. Mhm. Wir lassen das Patient jetzt
nicht alleine.
Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe nach Hause, obwohl man teilweise Verpflichtungen, Termine schon geplant ist. Mhm. Ist einfach klar, dass
es hat dann Vorrang.
Hat den Vorrang, auf jeden Fall.
Ja.
Aber auch in den normalen OP-Planung ist. Wir spüren, dass der Personalmangel groß. Mhm. OP-Bereich ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Das herrscht auch Strenge, wenn die Komplikationen da treten, wenn man Angriffe durchführen, die neu sind, auch für den Chirurg. Es ist nicht immer rosa Welt. Manchmal herrscht auch ein Ton, wo man sagt, okay, aber man muss schon wissen, wieso, weshalb der Person jetzt es so agiert. Mhm. Und das, dieser Verständnis dafür zu haben, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Also wir versuchen, an diesem Mangel zu beseitigen mit Ausbildung, die Leute zu motivieren, dass sie diese Ausbildung besuchen können. Und wir nehmen im Kauf teilweise, wie ich schon gesagt, jedes Jahr versuchen wir mindestens 3 bis 4 Leute auszubilden, wo wir auch nicht immer die Möglichkeit dafür haben. Es ist schon für manche Personen zu viel, aber für andere freuen sich aber auch. Jetzt, okay, ich werde den Angriff machen. Mhm. Davon profitiere ich auch selber. Ich habe das früher in meinem Leben ganz anders erlebt. Ich dürfte fast gar nichts machen. Mhm. Das war schon
strenger sozusagen.
Das war sehr streng. Ja. Also ich fand das nicht richtig.
Mhm. Herr Kohut, Sie haben gerade genickt. Haben Sie das genauso erlebt damals, oder?
Wir fahren mittlerweile ein anderes Ausbildungskonzept, als ich das damals erlebt habe. Mhm. Bei uns war es früher so, ich bin ja auch operationstechnischer Assistent. Ich habe 3 Jahre Ausbildung gemacht und im ersten Jahr durfte man sich nicht mit einwaschen. Das durfte man, also bei mir an der OTA-Schule durfte man das nicht. Das war auch nicht gewollt, sondern da haben wir erstmal nur alles drumherum gemacht und erstmal kennengelernt. Und dann musste man eine Prüfung ablegen, dass man das drumherum kann. Mhm. Und dann durfte man sich mitwaschen, auch noch nicht alleine. Und heutzutage ist es tatsächlich so, dass das Ausbildungskonzept sagt, das drumherum ist viel schwieriger als das Instrumentieren von einfachen Eingriffen, wenn man nicht so einen hohen persönlichen Anspruch hat. Wenn man möchte, dass das alles reibungslos ist, dann ist das Instrumentieren natürlich schon eine Kunst für sich. Mhm. Wenn man aber sagt, der Chirurg kann dir für kleinere Eingriffe auch sagen, was er braucht, dann funktioniert das. Mhm. Und so ist dieses Ausbildungskonzept einfach ein bisschen gedreht.
Was ist denn wichtig daran? Also wie begeistern Sie denn die Menschen dafür?
Man muss einfach auf diese Teamarbeit hinweisen und auf diesen wirklich sehr abgekapselten Bereich. Und es ist total spannend zu erleben, wie man wirklich bösartiges Gewebe entfernen kann und dem Patienten wirklich Lebensqualität zurückgeben kann. Sei es mit Heilung von Tumorerkrankungen oder aber auch einfach mit neuen Gelenken, also mit Gelenkersatz.
Also quasi Thema Lebensqualität zurückgeben,
genau.
Heilungserfolge haben. Das sind so die Motivationen, die Sie dann auch nutzen, sage ich mal, um da den Bereich zu stärken.
Genau, also ich denke schon, dass das viel ausmacht, wenn man weiß, dass man wirklich Menschen Lebensqualität zurückgeben kann.
Und wie ist der klassische Weg dorthin? Sie hatten gerade schon gesagt, Sie sind auch ausgebildet in OTA.
Der OTA kann sich an jeder OTA-Schule oder in jedem Krankenhaus bewerben und kann da seine Stelle machen. Das sind 3 Jahre Ausbildung mit Zwischenprüfung und Abschlussprüfung. Und dann darf man im OP arbeiten und in der Zentralsterilisation. Dann gibt's ja noch den zweiten Weg, ist nämlich die Krankenpflegeausbildung und eine Fachweiterbildung. Tatsächlich gibt es nicht mehr so viele, die Fachweiterbildung anbieten, weil die Pflege an sich schon sehr reduziert ist und die Spezialisierung der Pflege in diesen Bereichen durch den OTA durchaus verdrängt wird. Weil der normale Krankenpfleger macht 3 Jahre Ausbildung zur Krankenpflege, muss dann theoretisch 2 Jahre OP-Erfahrung sammeln, um die Fachweiterbildung zu machen, die dann nochmal 2 Jahre dauert. Also ist er insgesamt 7 Jahre unterwegs, bevor er wirklich ausgebildet am OP-Tisch stehen kann.
Okay.
Während der OTA nach 3 Jahren fertig ist.
Also ich fasse nochmal zusammen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um am Ende in der OP-Pflege zu arbeiten. Es kommt so ein bisschen drauf an, aus welcher Richtung man vorher kommt.
Genau. Also ich habe viele Kollegen, die vorher Krankenpfleger waren und sich dann dahin orientiert haben. Aber das wird mittlerweile nicht mehr so häufig gemacht, weil die OTAs den Markt halt einfach schneller übernehmen. Mhm. Jetzt auch mit der staatlichen Anerkennung der Ausbildung.
Ja. Wenn Sie so einen Appell oder Wunsch noch aussenden können, gerade auch wenn es darum geht, Menschen für ihr Berufsbild zu begeistern, was wäre da so?
Man kommt einfach nicht leichter im OP-Bereich. Dann müssen wir irgendwie die Wege für die neuen Kollegen gerade, wir sitzen hier, um über unser Beruf zu erzählen. Wir haben mehrere Möglichkeiten, Tag der offenen Tür einfach, wo wir das organisieren, das auch für normale Bevölkerung zu sehen, wie es bei uns aufgebaut im OP. Mhm. Was sind die Schritte? Wir versuchen so real wie möglich die Schritte zu zeigen an Patienten, aber auch um Akquise für neue Kollegen und neue Mitarbeiter. Teilweise gehen wir auch in den Krankenpflegeschulen, geben Unterricht. Man kommt einfach nicht so leicht an, den Leute zu motivieren. Es gibt nicht nur die Pflegeaufstation, es gibt auch die Möglichkeit im OP-Bereich. Mhm. Außer die OTA sind die Leute, die schon aktiv an einer Ausbildungsstelle zu suchen. Die entscheiden sich für den OP-Bereich. Vom Zahlen her finde ich immer noch zu wenig. Ja, weil früher hatten wir Krankenpflege, OTA. Die jetzt Krankenpfleger, die Zahlen lässt extrem nach. Die OTAs gehen nach oben, aber trotzdem nicht komplett ausreichend, dass wir unser Bedarf für die Person oder für den Personal zu decken. Daher muss man wieder in den klassischen Bereich reingreifen und auch die Leute mit der Krankenpflege wieder zurück motivieren, dass das diese Mischung macht schon auch schon das Besonders. Die OTAs haben die Technische, die haben in einer Ausbildung komplett orientiert um Instrumentieren, Springertätigkeiten und. Und die Leute von der Pflege haben ganz anderen Blick und Gefühl auch. Mhm. Wenn die beide Berufsgruppen sich mischen, das macht schon total was Besonderes. Und ich bin froh, dass ich auch von einer alten Krankenschwester was beigebracht wurde. Ne? Also, es geht nicht nur um Lagerung, Instrumenten richten und. Nicht vergessen, dieser Patientenmittelpunkt, ja, diese Beobachtung, die haben einen ganz anderen Feeling dafür. Hm. Kriegen wir nicht als OTA vermittelt. Mhm. Da sind wir schon fundiert an unser Werk, an unser Instrumentieren und. Aber dieser Gefühl an den Patienten, drauf achten, die ersten Momente, die Kontakt, dieser Smalltalk, wie kriege ich den glücklich? Ja, das hatten die, muss man fairerweise sagen, die Krankenpflegeausbildung schon mehr fundiert. Mm. Die gehen in den Raum und die haben schon, oh, der Patient geht ihm heute nicht wirklich gut. Ja, die
haben
das ist
dafür,
schon
ne?
mehr emotionaler.
Ja.
Den haben wir in unser Beruf nicht beigebracht. Mm. Und daher bin ich froh, wenn wir beide Berufsgruppen noch mehr zusammenarbeiten lassen, nicht nur die OTA sind spezialisiert für den OP-Bereich und fertig und die Krankenpfleger haben da nichts zu suchen. Nee. Also wir müssen wirklich schauen, dass das wieder einen gesunden Mittelpunkt finden, wo wir beide Berufsgruppen noch im OP-Bereich haben.
Mhm. Krankenpflege ist sehr empathisch. Das ist was OTAs eigentlich immer so ein bisschen abgesprochen wird. Das muss natürlich nicht so sein. Es gibt aber durchaus OTAs, durch die Ausbildung einfach, da ist das nicht so ausschlaggebend, weil man mehr die Kommunikation mit dem Chirurgen hat, mehr das Instrumentieren, mehr das Fachwissen, während die Krankenpflege sehr, sehr detailliert noch auf den Patienten achten muss. Und das ist dieses Empathische, das manchmal fehlt, was wir aber durch unser Team wieder aufbauen. Mhm. Ne? Also die Krankenpflege zeigt den OTAs, wie empathisch das Arbeiten geht, weil es halt auch welche gibt, die es nicht so gut können. Mhm. Und abschließend kann man natürlich sagen, wenn man zu uns kommen möchte, wenn man Menschen helfen möchte, und zwar wirklich mit einem sichtbaren Ergebnis, und wenn man einfach gerne im Team arbeitet und ein hohes Interesse an technischen Dingen hat. Also das ist zum Beispiel, das habe ich immer zu meinem Kollegen gesagt früher, wenn du früher die Ü-Eier aufgepackt hast und das ohne Anleitung zusammenbauen konntest, dann bist du schon auf einem guten Weg.
So in etwa ist es dann auch, ja, der Weg dorthin.
Ja, also wenn man ein hohes technisches Verständnis hat, dann kann man auch mit Systemen arbeiten, die man nicht so gut kennt, weil man sich das ableiten kann.
Was schätzen Sie am meisten? Was sind so die Tage, wo Sie mit einem Lächeln nach Hause gehen?
Wenn alles funktioniert hat. Das Team hat gut zusammengespielt. Der Steri hat die Siebe geschickt, die ich haben wollte. Der Patient ist gesund wieder auf Station gegangen und alles hat irgendwie funktioniert.
Sehr gut. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Dann ganz herzlichen Dank für das sehr, sehr schöne und spannende Gespräch. Schön, dass Sie uns mal so konkret mitgenommen haben in den OP-Saal. Mejed Ouattani, OP-Koordinator und OP-Leiter aus dem Helios-Klinikum in Siegburg und Hans-Werner Kohut, Leitung der OP-Pflege in der Helios-Klinik in Oberhausen. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.
Gerne.
Ja, hoffentlich hat euch diese Folge auch gefallen. Wenn dem so ist, dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast-Kanal abonniert oder auch einen Daumen oben da lasst. In 2 Wochen geht's direkt schon weiter mit der nächsten Episode und dann wird es darum gehen. Ein entspannter Tag in der Sonne, ich glaube, viele von uns lieben das, aber genau da gibt's leider auch Schattenseiten. Denn jedes Jahr erkranken mehr als 200.000 Menschen an Hautkrebs und der entsteht leider oft unbemerkt. Ja, warum ein kurzer Blick auf eure Haut Leben retten kann und wie ihr euch im Alltag schützen könnt und auch welche modernen Behandlungsmethoden es gibt, all das hört ihr dann das nächste Mal. Bleibt gesund und bis dahin. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.